Hallo und willkommen beim Movieback Podcast. Heute reden wir über die Man in Black. Und ich habe mir da Verstärkung geholt von einem fremden Planeten, aber keine Angst, Kinder, der beißt nicht. Hallo Pascal.
Hallo.
Pascal, ja, es ist soweit. Am 13. startet Man in Black International in den deutschen Kinos. Wir wissen nicht genau, wann dieser Podcast hier erscheint. Also falls er nach dem 13. erscheint, dann geht ins Kino, wenn ihr wollt. Es läuft der neue Man in Black.
Jo.
Ja. Ich habe mir heute angeguckt in der Presseverführung. Zur Information, wir nehmen das Ganze am 11.06. auf. Jetzt habt ihr alle Grundinfos. Und ja, wir mögen Man in Black, Pascal, ne?
Ja. Ne? Sehr gerne sogar.
Und deswegen reden wir mal heute über die Man in Black.
Mhm.
Ja. Bevor wir anfangen, die Man in Black basieren ja auf einem Comic von Lowell Cunningham. Ich weiß deine Antwort, aber ich frage trotzdem, kennst du die Comics?
Natürlich nicht.
Okay, dann kann ich dazu fügen, ich auch nicht.
Ah, gut.
Ja, aber okay, die scheinen gut genug gewesen zu sein, um sie zu verfilmen. Und das zu einer Zeit, als Comic-Verfilmungen noch nicht diesen Status haben wie heute. Denn der erste Man in Black kam 1997 in die Kinos.
Tjo.
Ja. Pascal, weißt du noch, wann du ihn zum ersten Mal geguckt hast und wie war damals dein erster Eindruck?
Das weiß ich sogar noch ziemlich genau. Es müsste 1998 oder 1999 gewesen sein. Und zwar war ich da bei meiner Oma und mein Onkel hatte unten im Keller ein großes Filmregal, wo ganz viele VHS-Kassetten lagen von aufgenommenen Filmen. Und es gab eine VHS, die ich sehr gerne mochte. Da war sowohl Man in Black drauf, als auch Predator 2. Und ja, ich war damals sehr jung, nämlich 7 oder 8. Okay. Okay. Und habe mir dann immer Man in Black angeschaut und war sehr begeistert. Und ich weiß noch, wenn Man in Black als Man in Black aus war, fing direkt Predator 2 an. Und irgendwie hatte meine Oma dafür einen Sensor. Und nach 5 Minuten war dann Sense mit Predator 2. Ja. Und deswegen habe ich immer, wenn ich Man in Black gucke, auch ein bisschen Erinnerung an Predator 2. Aber darum geht's ja heute gar nicht. Sondern darum, dass ich Man in Black sehr früh gesehen habe und damals natürlich sehr begeistert davon war, von dieser Welt, die da aufgebaut wurde.
Aber ich muss deinem Onkel ein bisschen Lob aussprechen, weil die Filme miteinander, das hat schon was. Also thematisch passt das ziemlich gut zusammen.
Ja.
Also außerirdische Großstadt. Ja,
ja, ja. Krass. Ja. War natürlich die geschnittene Fassung, ne? Klar, damals war er ja noch nicht ab 16, der Predator 2.
Ja, ich glaube, das ist ziemlich egal, weil es war so eine Raubkopie, glaube ich, oder?
Nee, war aufgenommen.
Aber schon 98, das kann nicht sein, weil Man in Black kam noch 97 in die Kinos.
Ich dachte ja, oder es war 99.
99, okay. Dann habe ich nichts gesagt. Ja? Ja. Raubkopierer sind ja böse.
Ja, nein, es war aus dem Fernsehen aufgenommen. Vielleicht war es auch schon 2000, aber auf jeden Fall war ich jung.
Okay. Ja, ich habe den damals im Kino geguckt.
Hä?
Und ich weiß noch, ich war zu Hause und da lief auf RTL so ein Spot, wo halt gesagt wurde, hey, dieser neue Superstar Will Smith, ja, der Fresh Prince of Bel-Air, hat einen neuen Film, der bald startet. Und der heißt Man in Black und der hat das Zeug, der erfolgreichste Film aller Zeiten zu werden. Und da haben sie eine Szene gezeigt, überraschenderweise mit einer der letzten, nämlich da, wo Tommy Lee Jones und Will Smith dieses UFO von der Schabe vom Himmel holen, mit diesem Riesenwurm. Ja?
Mhm.
Und ich war in einem Alter, wo ich mir dachte, geil, das muss ich gucken. Und dann bin ich am ersten Wochenende mit ein paar Leuten rein. Und es war ein großer, großer Spaß. Und ich glaube sogar, dass Man in Black zu den Blockbuster-Filmen gehört, die ich in meinem Leben am häufigsten geguckt habe. Weil der, als er auf Video kam, dann auch im Freundeskreis so rumging, weil den halt jeder mochte. Und wenn man sich halt mal getroffen hat für so Filmabende oder einfach nur so, das war halt ein guter Film, den man mal so zwischenschieben konnte, weil der ja, glaube ich, gerade mal so 90 Minuten geht.
Ja? Richtig.
Ja. Und ja. Und ich muss auch sagen, wenn ich mich zurück erinnere, damals wurde Man in Black 1 noch beworben mit Steven Spielberg präsentiert.
Mhm.
Das war damals noch was richtig Besonderes. Ich meine, das macht man heute, glaube ich, auch noch, aber ich glaube, so dieser besondere Touch, wenn du sagst, übrigens, Das wird von Steven Spielberg präsentiert. Ist so ein bisschen weg heutzutage, glaube ich.
Ja, aber daran ist er leider auch selber schuld, ne?
Ja, aber damals war es halt doch so. Und dann auch dieses Amblin-Logo zu Beginn. Da waren wir alle sehr, sehr heiß drauf. Und natürlich darf man nicht vergessen, Will Smith war halt damals der Shit. Der hat ja auch, der hat ja seine Karriere mit Bad Boys und natürlich Independence Day angefangen. Und viele waren auch so ein bisschen skeptisch, weil nach Independence Day gleich nochmal Alien-Invasion oder Aliens. Aber ich finde, die Filme sind thematisch dann doch relativ unterschiedlich und auch stilistisch. Also ich glaube, außer Aliens ist da jetzt wenig Gemeinsamkeit, oder findest du da?
Nee. Außer, dass die beiden Filme natürlich Blaupausen für das Blockbuster-Kino sind, ne? Das ist so.
Das stimmt, wobei, was ich mich dann wieder frage, ist, Man in Black 1 und auch 2, zu dem wir gleich kommen. Ja, nur gehen wir auf Man in Black 1. Der dauert 90 Minuten, noch nicht mal. Der ist 90 Minuten komplett vorbei, mit Abspann, Vorspann, allem. Ja, aber er erzählt einfach alles.
Tja.
Und ich habe nicht das Gefühl, nach Man in Black 1, dass ich das Gefühl habe, so, irgendwas fehlt da. Nee, der ist total rund. Ich habe in Man in Black 1 ein kleines Problem, einfach weil ich ihn so oft gesehen habe.
Mhm.
Ja, ich habe ihn, glaube ich, vor einem Jahr noch mal gesehen und da fand ich ihn nett. Aber das liegt nicht am Film, sondern einfach, ich habe ihn zu oft gesehen.
Ja.
Da ist irgendwie der Reiz weg. Wenn ich jetzt noch mal so 5-6 Jahre warte und den noch mal gucke, dann, ich glaube, da habe ich wieder richtig Spaß mit dem Ding.
Ja, also ich habe mir die Reihe jetzt noch mal angeschaut und ich habe einfach gemerkt, wie wohltuend das ist, diese Filme zu gucken, die ja wirklich ganz bei sich sind. Da wird nicht viel Zeit verschwendet, da geht's los, da wird alles über die Figuren gesagt, was wichtig ist und ja, die versuchen nicht mehr zu sein irgendwie, ne? Wenn man heutige Blockbuster sieht, die gehen ja in der Regel alle über 150 Minuten inzwischen, ne?
Ja, das stimmt. Mir ist gerade eben, als ich nochmal so auf den Filmseiten rumgesurft bin von Man in Black, aufgefallen, dass der Drehbuchautor des ersten Teils ein gewisser Ed Solomon ist. Und der hat unter anderem auch die Drehbücher zu Bill und Ted geschrieben.
Ja.
Und ich finde, so ein bisschen so dieses bizarre, skurrile, durchgedrehte findest du da auch in Man in Black wieder, wenn auch in einer anderen Verpackung.
Auf jeden Fall. Also auch das Bunte, ne? Oder auch diese Lust am Fantasieren einfach, ne?
Ja.
Wobei der Ed Solomon ja, glaube ich, auch das Drehbuch zu Super Mario Bros. Geschrieben hat, ne?
Ja, und so die unfassbaren 2. Es war nicht alles Gold, das gebe ich ja zu. Aber ich finde das ganz interessant. Ich glaube nämlich, dass Ed Solomon neben dem anderen Herrn, den ich jetzt gerne ins Spiel bringen würde, durchaus wichtig war für den Erfolg des ersten Teils. Den anderen Herrn, den ich ins Spiel bringen möchte, den nenne ich mal ganz lieb, der Tim Burton des kleinen Mannes. Barry Sonnenfeld, der hat angefangen als Kameramann, hat unter anderem die Frühwerke der Coen-Brüder auf Film gebannt und hat dann Addams Family 1 und 2 gemacht, 2 großartige Filme, und dann halt Man in Black. Und ich finde, also damals, mittlerweile, die letzten Barry Sonnenfeld-Filme, die kann man, sollte man lieber vergessen, außer jetzt Man in Black 3, das kommt gleich. damals fand ich, Barry Sonnenfelds Filme waren so ein bisschen so Tim Burton, aber mit so einer gewissen eigenen Maßregelung.
Naja, vor allem muss man ja sagen, also Addams Family, klar, ja, die wirken schon ein bisschen wie Tim Burton, aber sie sind noch nicht, sie haben noch nicht dieses Paradiesvogelhafte, ne?
Ja.
Also sie sind nicht ganz so exzentrisch. Also klar, es ist so, das klingt jetzt total scheiße, was ich jetzt sage, aber Barry Sonnenfeld war so am Anfang irgendwie die Schmalspur-Version von Tim Burton.
Ja, und vor allem Tim Burton hat ja immer gerne von Außenseitern erzählt, nur die Addams Family war halt nie Außenseiter. Also klar, die anderen haben sie immer so wahrgenommen, aber die Addams Family für sich gesehen hatte niemals diese Außenseiterposition inne.
Nee.
Die waren immer so bei sich.
Ja. Ja, die hatten ihren eigenen Kreis, wo sie drin schalten und walten konnten.
Ja,
ja. Richtig.
Ja, schade, dass Barry Sonnenfelds Karriere dann so ein bisschen
Ja, ich glaube irgendwie der große Knick war wahrscheinlich Wild Wild West, ne? Klar, danach kamen noch Man in Black 2 und Man in Black 3 und jede Menge Ärger, die alle drei zu empfehlen sind.
Ja.
Aber ich glaube, Wild Wild West, der hat irgendwie Spuren hinterlassen.
Ja, das stimmt schon. Ja, aber Wild Wild West, da kommt ja dem nächsten Trashcast, wenn ich mich recht erinnere, oder?
Richtig.
Ja. Gut, da kannst du dich damit gerade vollends auslassen.
Ja.
Mein Tipp ist, dass Carlo den Film abfeiern wird.
Ja, von mir aus.
Ja. Pascal, du musst für die gute Sache kämpfen. Ja. Mhm. Streng dich an. Ja. Mhm. Gut, kommen wir mal zu zwei anderen Männern.
Ja. Mhm.
Den einen hatten wir gerade eben schon erwähnt, Will Smith. Mhm. Und dann gibt's noch Tommy Lee Jones.
Mhm.
Wie wichtig ist die Paarung Jones und Smith für Men in Black gewesen?
Der Film lebt komplett von dieser Charakterchemie. Also wenn die Harmonie zwischen den beiden Figuren nicht funktionieren würde, dann, ich glaube, dann wäre Men in Black nicht halb so viel wert, wie es heute ist.
Ja.
Weil die sind ja auch beide so schön unterschiedlich, ne?
Ja. Ich muss auch sagen, ich habe immer das Gefühl, und vielleicht ist es auch so, dass die gar nicht wirklich spielen. Ja, also ich habe immer das Gefühl, Will Smith ist einfach so wie in dem Film und Tommy Lee Jones ist einfach so wie in dem Film, ja.
Und das ist gutes Schauspiel.
Das ist gutes Schauspiel, ja.
Und das, ja, deswegen funktionieren die beiden auch so hervorragend zusammen, muss man ja wirklich sagen. Das ist ja, Man in Black ist ja auch ein Buddy-Movie, ne, und ein ziemlich gutes, wenn man sich die Chemie zwischen Will Smith und Tommy Lee Jones anschaut und dann mal die Chemie zwischen Will Smith und Martin Lawrence anschaut. Dann sieht man,
Ja, was? Ich wollte nur sagen, ich empfehle zur Chemie zwischen Will Smith und Martin Lawrence unseren Hatecast Nummer 2, glaube ich, war es.
Ja, zu Bad Boys 2. Ja.
Ja,
und das Schöne an Will Smith und Tommy Lee Jones, also Agent K und Agent J, ist ja, dass die die necken sich schon, aber die versuchen nicht, sich gegenseitig runterzumachen, wie halt bei Bad Boys der Fall ist. Ne? Die sind schon auf Augenhöhe.
Es ist halt so, der eine ist halt der Greenhorn, der aber ist dann doch immer besser machen will und immer zeigen will, guck mal, ich hab's drauf. Und der andere ist halt so der, ja, väterliche, etwas raue, aber auch herzliche Typ, der dann immer so, ah, Junge, ich will's nicht machen, aber bitte, wenn du willst. Und was ja auch grandios ist, der erste Teil hat ja auch unglaublich gute Gags, die so gut waren, dass sie glaube ich, in jeder Fortsetzung immer mit drin haben. Ich sag nur zirpende Grille oder sprechender Mops oder diese komischen Kaffee-Aliens da in der Kantine da.
Ja, oder die Prominenten, die Aliens sind, ne?
Ja, das stimmt. Also das, wir haben damals im Kino wirklich viel gelacht und vor allem das Ganze ist so schön, so fantastisch eingebettet in so eine ganz fantasievolle, liebenswerte Welt, weil das nicht so, also das allein das Alien-Design, das ist nicht so designt, so es muss jetzt gruselig oder es muss jetzt cool aussehen, nee, das ist einfach so
comichaft.
Comichaft, genau. Es hat so ein bisschen was so, hey, ihr Kreatur-Effekt-Künstler, hier habt ihr ein weißes Blatt, hier habt ihr Buntstifte, macht mal.
Ja, ja, das ist ja auch so, die Men in Black-Reihe ist ja auch sehr von dem Science-Fiction-Kino der 50er und 60er Jahre inspiriert. Und ja, das merkt man natürlich auch am Alien-Design. Also, wer da jetzt irgendwie ernsthafte Außerirdische haben möchte, die angsteinflößend oder ja, so könnten die vielleicht aussehen, haben möchte. Ja, es ist comichaft. Wie wir haben gesagt, es basiert auf einer Comic, auf einer Comicreihe und auf einer Zeichentrickserie. Und ja, ganz ehrlich.
Ich frage mich gerade, was wäre passiert, wenn der kleine Pascal ja mit dem Black geguckt hätte, ja, mit diesen eher netten Aliens. Und dann auf den Predator getroffen.
Ja. Ja.
Wobei, es sind ja nicht alle Aliens nett.
Nein.
Ich sag nur Schabe.
Und die Schabe, die ist durchaus angsteinflößend.
Wenn man 8 Jahre alt ist, ja.
Na, ich finde schon dieser wie heißt er denn nochmal? Edgar.
Edgar. Gespielt von Vincent D'Onofrio.
Ja, der ist schon so ein schmieriger Hillbilly-Farmer. Das ist ja schon mal von Grund auf ekelhaft. Aber wenn ihm dann noch so die Haut vom Knochen hängt und
wobei, das ist einfach eine grandiose Szene. Ich glaube, das ist mein Lieblingsszene im gesamten Film.
Ja.
Wirklich das erste Mal, wenn dieses UFO abstürzt und dieser außerirdische Dunkelmann sagt so, leg deine Waffe ab. Ja, und Edgar dann sagt so, ah, da musst du mir ja schon irgendwie die Haut abziehen, ne? Wenn du meine Waffe willst. Und dann diese Schabe nur sagt, Vorschlag überprüft, Vorschlag akzeptabel. Ja. Und dann halt später im Haus, wenn die Schabe dann in Edgars Körper ist und dann so seine Frau so sagt, Edgar, dir hängt da Haut vom Knochen und er so das Gesicht so nach hinten zieht, großartig.
Ja, besser.
Genau. Das ist halt schon schon schwarzer Humor. Ich finde, der hat noch, der ist doch im Bereich des Familiengerechten, ja, weil es dann doch sehr übertrieben ist, aber es ist schon böse.
Ja, vor allem muss man ja auch dazu sagen, dass Man in Black auch ganz viel über den visuellen Humor kommt, ne? Und da hat Barry Sonnenfeld wirklich ein ganz feines Gespür für. Also was da allein visuell einfach abgezogen wird, ne? Ja. Es fängt ja schon damit an, einfach die Aliens, die im Hintergrund rumlaufen. Was da teilweise durchs Bild huscht.
Was ich immer total komisch finde, ist dieser eine Pförtner von dem Man in Black, der da immer in der Mitte dieses Ganges sitzt und man fragt immer, wofür ist der Typ eigentlich da? Ja, das finde ich immer köstlich, wenn da Will Smith immer an ihm vorbeigeht. Ja? Und natürlich auch eine grandiose Szene ist die, ich sag mal, Tintenfisch-Geburtsszene.
Super, super. Ja? Nee, der hat ganz, ganz viele ikonische Szenen. Ja. Wirklich. Also, wenn du an Man in Black denkst, dann ist das nicht so ein Film, wo du sagst, ah, diese eine Szene. Die ist geil, so wie es bei heutigen Blockbustern oft der Fall ist, dass du sagst, ja, die Szene war gut, aber sonst, aber bei Man in Black ist halt 90 Minuten straff konzentriert und wirklich jede Szene ist gut. Ja. Da gibt's keine Szene, wo du sagst, naja, die hätten sich jetzt sparen können.
Ja. Worüber ich noch gerne reden würde bei dem ersten Teil ist Linda Fiorentino, die ja diese Gerichtsmedizinerin spielt, die dann am Ende des Films ja auch zu den Man in Black gehört. Ich fand's immer schade, dass das so fallen gelassen wurde. Weil ich muss gestehen, ich fand das Ende vom ersten Teil sehr schön.
Das Ende vom ersten Teil fand ich sogar, als ich das jetzt wieder gesehen habe, sogar durchaus berührend. Ja. Weil, Agent J erfüllt da ja Agent K quasi den Wunsch, wieder ins normale Leben zurückzukehren. Ne? Und er gibt damit auch seinen Mentor auf und wird selbst zum Mentor quasi, ne? Ja. Und fand ich wirklich eine sehr schöne Szene und da merkt man dann auch, wie gut die beiden Figuren wirklich miteinander harmonieren einfach, ne?
Ja. Und welche Figur ich auch immer toll fand, war Agent Z, gespielt von Rip Torn, also der Chef der MIB, die fand ich auch immer sehr amüsant.
Ja. Und natürlich nicht zu vergessen ist Tony Shalhoub.
Ja, stimmt. Stimmt. Ich vergesse immer, dass der mitspielt, ja. Der hat auch eine schöne Szene. Und auch die wird kopiert in der Fortsetzung. Wollen wir mal zu der kommen?
Ja, würde ich sagen. Also über Teil 1, ich glaube, da gibt's keine zwei Meinungen. Das ist ein sehr schöner, sehr fantasievoller, sehr lustiger, sehr spannender Blockbuster. Eigentlich ein Blockbuster nach Maß, ne?
Ja, gut, ich stelle jetzt mal zu Teil 2 dieselbe Frage wie bei Teil 1. Wann hast du ihn zum ersten Mal geguckt und wie war dein erster Eindruck?
Teil 2, der ist von 2002. Den müsste ich damals gesehen haben, entweder eine Raubkopie von einem Cousin oder als er auf Video oder war schon Blu-ray oder auf Blu-ray. Auf jeden Fall, als er neu war. Ich glaube, es war sogar eine Raubkopie. Und hat mir damals auch gefallen. Also ich war froh, dass ich wieder die Man in Black hatte. Ich war froh, dass ich wieder Tommy Lee Jones und Will Smith hatte. Und war damals auf jeden Fall auch wieder ein Erlebnis. Ein sehr spaßiges Erlebnis, ja.
Okay. Ich habe den auch im Kino, ich habe den wie den ersten im Kino geguckt, wieder mit Freunden. Und ich weiß, wir sind sonntagvormittags rein. War natürlich sehr gehypt, weil der erste Teil war halt super. Ja, und ich weiß noch, ich kam sehr enttäuscht aus dem Kino und das hat sich bis heute nicht geändert. Also ich habe den zweiten Teil jetzt, ich würde sagen, 3-4 Mal geguckt, gesehen. Und nee, ich finde, der funktioniert nicht.
Okay.
Ich meine, du hast mir, glaube ich, in der Kritik 5 Punkte gegeben.
Genau.
Also mittelmäßig, ja.
Ja.
Aber irgendwie. Also bei bestem Willen, also nichts gegen deine Meinung, die will ich dir nicht madig machen, aber für mich funktioniert der echt gar nicht.
Ja, das kann ich schon verstehen, weil der zweite Teil ist halt auch, da braucht man nicht drüber diskutieren, ist ein Abklatsch. Der noch einmal das aufbieten möchte, was Teil 1 geboten hat. Und es fehlt ihm die Kreativität des ersten Teils fehlt ihm und auch der Charme teilweise. Aber ich fand den immer noch schön temporeich und durchaus unterhaltsam. Man darf halt auch nicht vergessen, dass das auch wieder so 90 Minuten ist. Ich glaube, da ist echt, das spielt ganz stark damit ein, dass ich der dauert ja nicht mal 90 Minuten. Ich glaube, der Abspann geht nach 80 Minuten los. Und das ist einfach so wohltuend, wenn du wirklich so einen entschlackten Blockbuster hast.
Also, er hat keine Längen.
Nein.
Aber das ist für mich so ein Opfer dieses höher, schneller, weiter.
Definitiv.
Es muss halt alles noch ein bisschen größer sein, alles ein bisschen spektakulärer. Und ich weiß nicht, also ich finde die Schurkin, diese Selina, finde ich entsetzlich öde.
Stimmt.
Ich finde Rosario Dawsons Rolle irgendwie nicht so pralle, also es hat mich nicht so abgeholt. Ich fand's sehr nervig, dass diesem Mops, der im ersten Teil so einen lustigen Auftritt hatte, fast schon so eine, ja, dritte Nebenfigur oder Hauptfigur aus dem gemacht haben. Das hat mir alles nicht zugesagt. Das einzige, welche Szene ich wirklich großartig fand, ist die bei der Post.
Ja? Ja. Hinten im Post, in der Verteilerstation oder was?
Genau, zur Erklärung, Tommy Lee Jones ist ja im normalen Leben wieder angekommen und aber jetzt gibt's halt eine Bedrohung und nur Agent K, also Tommy Lee Jones, kann jetzt helfen. Und das heißt, er wird dann deneuralisiert, wie es heißt, oder deneutralisiert, keine Ahnung. Und der arbeitet halt bei der Post. Mhm. Und ich fand's auch so schade, weil am Ende des ersten Teils wird halt so gezeigt, okay, er ist wieder mit seiner Frau zusammen. Ja. Und das fand ich ein sehr schönes Ende. Und einfach nur im zweiten Teil, weil sie noch mal brauchen, wird da gesagt so, ja, die hat sich von ihm wieder getrennt. Das fand ich sehr schade. Also, und auch gemein der Figur gegenüber. Mhm. Weil ich einfach das Gefühl hatte, eigentlich hat Agent Carey ja seinen Sold erfüllt.
Ja.
Der ist für die, eigentlich ist der unnötig. Der ist nur in diesem Film drin, weil halt eben die Leute mit Men in Black, Will Smith und Tommy Lee Jones verbinden.
Ja.
Ja. Das fand ich sehr schade. Aber ich find's halt großartig, wenn sie ihn dann besuchen, das erste Mal in dieser Postfiliale. Und Will Smith ihm zeigt, dass da halt alles Aliens sind. Und dann öffnet Tommy Lee Jones noch diesen Postroboter. Und da drin sitzt so ein Typ mit 4 oder 6 Armen und raucht. Und ich finde die Reaktion von Tommy Lee Jones so grandios, wenn er einfach so die Kippe wegnimmt und sagt so, Rauchen ist verboten hier. Das ist großartig. Aber ansonsten, leider funktioniert der für mich gar nicht. Leider.
Ja, schade. Aber es, er hat halt die typischen Fortsetzungskrankheiten. Das ist, ist einfach so. Aber ich muss sagen, dass der im Großen und Ganzen ein temporeicher Aufguss, Nachklapp, ja. Also klar, der ist nicht so gut wie der erste Teil, aber ich
also für mich erinnert Teil 2 daran, die haben nach Teil 1 Leute befragt, 100 Leute befragt, ein bisschen wie Familienduell. Was hat euch denn an dem Film besonders gut gefallen? Mhm. Und das, was die meisten Punkte hatte, haben sie einfach erhöht.
Ja,
zum Beispiel, boah, wir fanden die Mobs lustig. Okay, wir brauchen mehr Mobs.
Wir fanden, ja, oder auch diese komischen, wie heißen denn diese komischen Viecher nochmal? Diese kaffeesaufenden,
die haben einen Namen, aber fällt mir gerade nicht ein.
Ja.
Ja.
Wie heißen sie denn nochmal?
Oder Linda Fiorentino, ach, die fanden
die Wurmlinge. So.
Wurmlinge, ja. 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 Also, das war schon so ein Film nach Sicherheitsprotokoll.
Ja. Das stimmt schon. Also natürlich ist der zweite nicht so gut wie der erste. Da gibt's nichts zu streiten drüber. Das ist einfach so. Aber ich muss sagen, dass ich fand immer noch, dass der Barry Sonnenfeld ja immer noch schöne inszenatorische Ideen drin hat. Und allein das Tempo, also das ist halt echt eine Wohltat, ne? Wie der da durchpeitscht. Ohne hektisch zu wirken auch, ne?
Mhm. Ja.
Und außerdem die Chemie zwischen Will Smith und Tommy Lee Jones. Funktioniert immer noch.
Ja. Ja, gut. Wie lange war eigentlich Pause zwischen Teil 2 und Teil 3?
Das ist eine gute Frage. Ich glaube, 2002 war der zweite und der dritte müsste 2012 gewesen sein. 10 Jahre.
10 Jahre. Es erinnert mich so ein bisschen an Mission Impossible.
Hm.
Weißt du, da war auch so. Der erste war ein Erfolg. Der zweite hat dann größer, weiter, schneller, aber er kam dann nicht so gut an.
Ja.
Und dann dachte man so, ich glaube, das ist schon tot nach dem zweiten Teil. Und dann haben sie den dritten Teil versucht und dann so, hey, funktioniert ja wieder. Ja, erinnert mich ein bisschen bei Men in Black dran.
Wobei, wenn man jetzt Mission Impossible und Men in Black mal vergleicht, da bei Men in Black 3 haben sie ja dann doch noch mal auf Barry Sonnenfeld vertraut, ne?
Das stimmt, ja.
Eigentlich wäre das ja schon so ein Film gewesen, wo vielleicht ein anderer Regisseur das Zepter übernehmen hätte können. Vielleicht auch sollen.
Das weiß ich nicht. Also, aber Barry Sonnenfeld tat dem dritten Teil, glaube ich, ganz gut. Ich kann gleich was zu Men in Black International sagen, der ja nicht von Barry Sonnenfeld ist.
Ja.
Aber dazu gleich mehr. Ich frage nochmal, wie bei den Vorgängern auch, wann hast du Man in Black zum ersten Mal gesehen? Wie war die erste, der erste Eindruck?
Als auf Blu-ray, gab es da schon Blu-ray? Entweder Blu-ray oder DVD rausgekommen ist, genau, da habe ich den geschaut. Und ich fand den nett. Er hatte nicht diese Wirkung von Man in Black und Man in Black 2, als ich die das erste Mal gesehen habe, diesen wirklich diesen Überwältigungseffekt, so bah! Coole Effekte. Und wahrscheinlich auch einfach, weil ich da schon älter war. Aber ich fand den immer noch angenehm zu schauen.
Ich habe den im Kino geguckt. Ja. Und ich habe den geguckt, das war, da kam ich von einem Vorstellungsgespräch, was echt nicht gut gelaufen ist. Mhm. Was wirklich nicht gut gelaufen ist. Ja.
Ja.
So ein Vorstellungsgespräch, wo man sich gefragt hat, warum habt ihr mich überhaupt eingeladen, wenn ihr mir nur 10 Minuten sagt, dass ich nicht für den Job geeignet bin. Super, weißt du, da fühlt man sich gleich richtig gut.
Mhm.
Dumme Arschlöcher. Und dann dachte ich mir, okay, soll ich jetzt nach Hause fahren oder fahre ich mit dem Bus eine andere Strecke und gehe ins Kino? Okay, gehe ich ins Kino. Und siehe da, es lief Man in Black 3, hab mir ihn angesehen alleine. Und ich muss sagen, es war der richtige Film zu einer schlechten Zeit. Also ich kam sehr gut unterhalten und tatsächlich sogar auch ein bisschen emotional gerührt aus dem Film. Und finde, der hat seine Macken und kommt auch nicht an den ersten Teil dran. Aber ich habe ja gerade eben schon erklärt, warum ich den zweiten nicht so toll finde. Fand ich, war der dritte wirklich, da ich habe da so eine Art Entwicklung gesehen in dem dritten Teil.
Nee.
Und nicht nur, weil Tommy Lee Jones nur noch ganz kurz dabei ist und Josh Brolin sein jüngeres Ich spielt.
Ja, der dritte Teil, der ist auch darum bemüht, den Kreis zu schließen. Und dieses Kreisschließen, das schafft er ja dadurch, indem er wirklich auch das emotionale Potenzial weiter ausschöpft. Ne? Man muss ja sagen, die letzten 20 Minuten sind ja wirklich sehr emotional.
Ja, und ich muss auch sagen, ich liebe den Darsteller Michael Stuhlbarg, den man zuletzt, glaube ich, bei Call Me By Your Name gesehen hat.
Ja.
Oder hat er auch gedacht, der spielt gefühlt überall mit letzter Zeit. Also die Verlegerin war dabei, Serious Man.
Der war noch
Steve
wobei.
Jobs.
Shape of Water,
genau.
Doctor Strange. Arrival.
Also der ist überall dabei. Und das ist ein richtig guter Schauspieler. Ich glaube, der kommt oft eigentlich vom Broadway. Also der ist auch richtig klassisch ausgebildet. Und der spielt halt diesen komischen Alien, der so in die Zukunft sehen kann, aber das auf so eine ganz charmante Art und Weise macht.
Ja.
Ja. Also wer unsere Recaps von Game of Thrones gesehen hat, der weiß, dass ich Bran echt total scheiße finde, weil er halt so emotionslos ist. Und Michael Stuhlbargs Figur ist sowas wie der Anti-Bran.
Ja, er hat so autistische Züge.
Ja.
Aber er sagt wenigstens, was passieren könnte.
Ja.
Im Gegensatz zu Bran, der dann da in seinem Rollstuhl sitzt und sagt, ja, habe ich gewusst.
Habe ich gewusst.
Ja. Ja. Ja, wirklich, also auch, naja, diese Figur ist ja auch ein maßgeblicher Teil davon, dass der dritte Teil diese Emotionen freilegen kann, ne?
Ja, und es gibt ein paar auch hübsche Ideen, muss ich gestehen. Also ich finde zum Beispiel ganz schön diese Szene, wenn sie bei Andy Warhol sind.
Ja.
Man muss dazu sagen, der Antagonist, gespielt von Jermaine Clement, den kennt man unter anderem aus What We Do in the Shadows, der ist auch recht flach, ja, aber er hat trotzdem sowas Schönes, sowas, er hat so eine, wie soll ich sagen, so eine leicht asoziale Ausstrahlung, finde ich.
Boris,
genau. Ja. Liegt wahrscheinlich nur am Namen.
Ja.
Ja. Wie gesagt, er hat ein paar Längen.
Das stimmt.
Ich glaube, es ist auch von den ersten drei der längste. Auch wenn aber der dritte Teil geht, glaube ich, unter drei Stunden, natürlich klar, aber unter 2 Stunden.
Ja. Er geht, glaube ich, so gut 105 Minuten.
Ja. Ja.
Und man muss auch dazu sagen, dass der dritte Teil auf eine andere Charakterdynamik setzt, denn Tommy Lee Jones hat nur eine ganz kleine Rolle.
Ja.
Und dafür, denn es gibt einen Zeitsprung. Bei dem Will Smith zurück in die Ende der 60er Jahre springt und da auf das jüngere Ich von Agent K trifft, das gespielt wird von Josh Brolin. Und Josh Brolin ist natürlich auch ein grandioser Darsteller.
Ah, und der macht das auch sehr gut.
Macht er auch sehr gut. Der kann nämlich genauso stoisch gucken wie Tommy Lee Jones.
Ja.
Ja. Ja, also man muss natürlich dazu sagen, dass durch diesen Zeitsprung und das jüngere Ich von Agent K wird natürlich auch wieder viel von dem Charakter, soll ich jetzt sagen, entmystifiziert. Das ist vielleicht ein bisschen viel, aber natürlich formuliert er auch viel aus, wie konnte Agent K so werden, was hat Agent K so hart werden lassen und. Aber er macht es nicht uncharmant.
Ja.
Ne?
Ja.
Also er buchstabiert nicht aus, was was keine Sau interessiert. Also es gibt jetzt kein mein Vater hatte mich nie lieb Trauma oder so. Ne? Aber er versucht ihn schon ein bisschen mehr zu charakterisieren, was natürlich selbstverständlich ist. Aber ich glaube, dass sich da auch vielleicht Leute dran gestört haben, wenn sie zu viel über diese Figur erfahren. Keine Ahnung.
Ja, ich bin normalerweise jemand, der nichts übrig hat für dieses Entmystifizieren. Mhm. Ja, also ich frage mich zum Beispiel noch, warum brauchen wir einen Han-Solo-Film oder so, ja? Aber bei Man in Black 3 fand ich, er hat ein paar Sachen erklärt, aber das waren keine Sachen, die ich mir nicht schon vorher gedacht habe. Ja. Mhm. Das war nicht so, oh mein Gott, was? Agent K war früher mal ein Hippie.
Ja.
Weißt du? Das fand ich, das war eine sehr organische Entwicklung.
Ja, es ist auch eine sehr stimmige Geschichte, die da erzählt wird.
Ja.
Da muss man sagen, da der Barry Sonnenfeld, der ist auch einfach ein guter Geschichtenerzähler, ne? Also, wenn man sich mal so die Filme von Barry Sonnenfeld anguckt, ich weiß nicht, ob die unbedingt immer schlecht erzählt sind oder ob da die Probleme nicht vielleicht woanders gelegen sind.
Mein Problem mit den letzten Barry Sonnenfeld-Filmen, die nicht so funktioniert haben, ist, dass er zu mutlos ist, zu familientauglich.
Ja.
Ja, sowas wie die Chaos-Camper.
Ja. Ja.
Weil ich halt auch weiß, was er sonst gemacht hat. Und du hast ja gerade eben schon jede Menge Ärger erwähnt.
Ja.
Der Film, der passenderweise kurz vorm 11. September ins Kino kam und deswegen, glaube ich, total Schiffbruch erlitten hat. Es geht unter anderem um eine Bombe in einem Flugzeug. Ja. Aber das ist ein grandioser, schöner Film, der übrigens, glaube ich, auch nach 80 Minuten zu Ende ist, oder?
Ja, und es ist ja auch natürlich der Film, der zwischen Man in Black 2 und Wild Wild West entstanden ist. Es war so eine künstlerische Entschlackung einfach, ne?
Ja.
Und man muss ja auch dazu sagen, Wild Wild West definitiv hat seine Fehler, ist kein guter Film, aber der hat ja auch noch, eigentlich hat der auch eine schöne Geschichte, muss man sagen. So ein James Bond im Wilden Westen mit ganz vielen Einfällen und ich hab ihn ja jetzt vor kurzem wieder gesehen und er nimmt auch echt Bilder von Django Unchained vorweg. Also, wir brauchen nicht über Wild Wild West reden, das kommt Donnerstag.
Ja, also ich finde, du, um ganz kurz mal auf Wild Wild West zu sprechen zu kommen, das stimmt schon, auch weil ich Wild Wild West nicht so viel abgewinnen kann, da sind Szenen drin, die wirken schon so ein bisschen wie Man in Black 1880 oder so.
Genau. Hm? Ja, der hat wirklich gute Einfälle, aber man kann sich ja mal über die Produktionsgeschichte ein bisschen informieren. die ist dem Barry Sonnenfeld, glaube ich, ein bisschen entglitten. Aber trotzdem, also in Wild Wild West steckt auf jeden Fall auch ein Western Man in Black.
Ja.
Das stimmt. Ja.
Ja. Ja.
Und bei Man in Black 3 muss man auch sagen, was sehr stimmungsvoll ist, ist natürlich auch dieses Erschaffen von, ich weiß gar nicht, ist es New York? Es müsste New York sein. New York, Ende der 60er, das ist natürlich auch nochmal in sehr stimmungsvolle Bilder verpackt, wenn Will Smith da ankommt und erstmal Wege finden muss, um irgendwie an den Agent K heranzukommen, ohne Handy, ohne was weiß ich was, ne?
Das stimmt, ja. Und wo du gerade jetzt so New York ansprichst, das war immer so passend, weil New York gilt ja so als großer Schmelztiegel. Weißt du, und dass dann so die Anlaufstelle Nummer 1 für die Men in Black und diese Aliens sind, fand ich immer sehr schön.
Ja, was ich noch gar nicht erwähnt habe, ist, was mir an der Men in Black-Reihe grundsätzlich auch gefällt, ist natürlich auch, dass die so eine Parodie auf Verschwörungstheorien ist, ne?
Stimmt, ja.
Das gefällt mir auch sehr gut, weil diese Organisation, diese Geheimorganisation, ist ja unfassbar. Das ist ja, die zieht ja alles durch den Kakao, was wir uns tagtäglich in irgendwelchen Verschwörungstheorien ausmalen, ne?
Ja, es gibt im ersten Teil diese schöne Szene, wenn sie am Zeitungsstand sind und Tommy Lee Jones nur so Klatschmagazine kauft, so von wegen Aliens haben das Gehirn meines Mannes gefressen oder so. Ja. Und dann rauskommt, ja, da stehen die wahren Storys drin.
Ja.
Ja. irgendwie schade. Also als Men in Black 3 erschien, war, glaube ich, noch diese Verschwörungshype so um Chemtrails und BRD GmbH, wie es alles heißt, noch nicht so en vogue, sag ich mal.
Nee. Ne? Nee. Aber schade, dass hat er schon vorweggenommen, ne?
Ja, ja.
Also, und auch ist, ja, gibt es die Men in Black wirklich, ist ja auch so eine Frage. Also anscheinend gibt es diese Organisation, aber es ist natürlich keine groß finanzierte Einrichtung, die im Dunkeln operiert. Das sind wahrscheinlich so 5 Nerds, die im Keller sitzen und irgendwelche YouTube-Videos analysieren.
Guck mal hier, die Katze spielt Keyboard.
Töten! Ja. Nee, aber das stimmt schon. Also was Verschwörungstheorien angeht und die so ein bisschen durch den Kakao zu ziehen, das macht Men in Black schon ganz süffisant eigentlich, ja.
Ich würde gerne noch ein bisschen über Will Smith reden.
Oh, bitte.
Was glaubst du, wie wichtig ist Men in Black für Will Smith? Denn im Prinzip hat er ja seinen Superstar-Status mit Independence Day, Bad Boys und Men in Black erschaffen.
Ja, ja. Ich würde sagen, dass Men in Black und Independence Day so die zwei wichtigsten Filme seiner Karriere sind. Mhm. Also was Popularität angeht. Also schauspielerisch natürlich, da müssen wir reden wir dann über Ali und solche Dinger. Ja. Aber ich glaube, Bad Boys war ja auch, das war zwar schon ein großer Film, aber das war ja nicht so der Ultra-Blockbuster wie jetzt Independence Day, ne?
Nee, also alleine, weil Bad Boys halt auch R-rated war. Das habe ich nicht vergessen. Genau. Das war auch damals schon eine wichtige Sache, welche Altersfreigabe die Filme haben.
Ne? Eben. Schon. Und man muss halt dazu sagen, Will Smith, der Prinz von Bel-Air, ein großes Ding. Und dann war halt die Frage, kann er sich auch auf Leinwand durchsetzen? Und dann kam halt Independence Day, boom, Kracher. Ja. Und dann halt so die Frage, was kommt danach? Und dann kommt halt Men in Black und dann kommt nochmal Doppelboom. Ne? Ja. Und ja. Der wäre Superstar. Ne? Also ich glaube, Will Smith so Ende der 90er, auch wenn dann Wild Wild West die 90er abgeschlossen hat, der war unantastbar. Man muss ja auch dazu sagen, 1998 kam auch der Staatsfeind Nummer 1. Klar, das war jetzt auch nicht so der Super-Blockbuster, aber das war ein auch grandioser Film.
Toller,
ne?
Film.
Grandios. Toller Film. Und Will Smith schauspielerisch auch grandios in dem Ding, ne? Ja. Also wirklich, also der hat Independence Day, Men in Black und der Staatsfeind Nummer 1 hintereinander gemacht. Boah, Hammer.
Ja. Nee, also wirklich, tolle Karriere.
Ja.
Ich habe nur immer das Gefühl, so nach dem Flop von Wild Wild West, dass der Willy sich gedacht hat, okay, wisst ihr was, jetzt mache ich mal was Dramamäßiges.
Ja.
Weißt du, jetzt versuche ich mich mal als Muhammad Ali oder als todkranker Kerl oder als Vater, der mit seinem Sohn nachts auf Klos schläft und sich in der Wall Street versucht.
Oder als mysteriöser Golfer.
Oder als, genau, Legende von Bagger Vance, genau.
Ja, irgendwie habe ich auch so das Gefühl, dass er nach Wild Wild West, klar, da kam dann auch Men in Black 2 und es kam Bad Boys 2 und was weiß ich nicht alles, aber irgendwie, ja, so dieser richtige Knaller, dieser richtige Überblockbuster.
Ich habe das Gefühl, dass das Streben nach Glück noch so eine sehr wichtige Kerbe in seiner Karriere ist, weil da halt eben gesehen wurde, hey, Will Smith, der kann ja auch dramatisch. Ich meine, wir mögen den Film nicht. Es ist für uns auch, glaube ich, ein Hate-Cast-Kandidat in Zukunft irgendwann mal. Ja, aber der war halt sehr erfolgreich. Und ich glaube, da war so für viele Leute so, wow, der kann ja auch ernst sein.
Ja. Wahnsinn. Und man muss ja auch dazu sagen, dass das Streben nach Glück dann auch so seine Drama-Performance für die Masse war. Ich meine, der hat vorher Ali gemacht. Aber Ali ist auch ein großer Film gewesen, aber es ist halt echt nicht fürs Mainstream, ne?
Man sollte auch noch kurz erwähnen, dass seine allererste Filmrolle, das war ein Film, der heißt Das Leben ein Sechserpack mit Donald Sutherland, den kann ich empfehlen. Da spielt er einen schwulen Studenten.
Auch eine Tragikomödie, ne?
Ja, ja. Ist jetzt kein super-duper Film, aber wenn man Will Smith mag, kann man sich den gerne mal angucken.
Ja, stimmt. Naja, aber nochmal auf die Blockbuster zu sprechen zu kommen. Also wenn man mal so iRobot, I Am Legend, Hancock vergleicht mit Independence Day und Men in Black 1, also ich glaube, dann ist relativ klar, was da den größeren Bass hatte, ne?
Ich hatte halt immer so das Gefühl, dass I Am Legend, iRobot und was war das andere
Hancock.
Jetzt noch? Hancock, danke. Dass die hatten alle immer dasselbe Problem. Die hatten echt coole Szenenmomente. Ja, hatten aber dann immer irgendwas, was nicht funktioniert hat. Ja?
Und meistens ist es der zweite Teil des Films.
Ja, tatsächlich. Ist so. Bei I Am Legend, sobald halt diese komischen Mutanten da auftauchen, kannst du es vergessen.
Aber davor ist der richtig geil.
Davor ist er richtig toll. Hancock auch, die erste Stunde super.
Grandios.
Ja. iRobot bin ich jetzt gar nicht so, den habe ich, glaube ich, nur zweimal geguckt, also bin ich jetzt raus, aber der hatte auch starke Szenen bestimmt.
Ja, hat er auch. Aber der, ja, der vermasselt es auch hinten raus, leider. Obwohl, aber man muss sagen, diese drei Filme, die haben echt coole Grundlagen, also ja. Ausgangsideen. Und die haben halt auch immer total starke Einzelszenen. Aber so als Gesamtwerk, das stimmt es nicht. Und das hat Independence Day und Men in Black halt nicht, ne? Ja. Die sind wirklich, das sind runde Blockbuster.
Ich hatte immer das Gefühl, dass das halt nach Wild Wild West, dass Will Smith immer so versucht hat, so sich zu beweisen. So, guck mal, was ich kann. Ja?
Ja, und, ich glaube, er hat sich da auch ein bisschen verhoben, weil eigentlich mit Ali hat er ja bewiesen, dass er alles kann.
Ja, ja, ja. Also, guckt euch Ali an. Ich glaube, den gibt's gerade bei Amazon Prime.
Ja.
Ja, das ist, es ist irgendwie schade, weil wenn man sich jetzt Will, ich meine, Will Smith ist immer noch ein Topstar, da sind wir uns sicher. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass er denselben Stellenwert hat, wie zur Zeit von, als Men in Black 2 so in die Kinos kam.
Definitiv ja? Nein. Definitiv nein. Ja. Also, Will Smith hat auf jeden Fall gelitten. Und ich weiß nicht so genau, wie viel Schuld daran ja, die Karriere nach Men in Black 2 oder vielleicht auch schon nach Wild Wild West, um wie viel auch seine Scientology-Zugehörigkeit da einspielt. Wobei ich glaube, die ist gar nicht mal so wichtig.
Ist die überhaupt jetzt bestätigt?
Ist bestätigt, ja.
Ja, okay, ich bin da raus, ich bin da, keine Ahnung. Ja, andererseits, bei Tom Cruise ist es ja auch scheißegal. Und es gibt ja total viele Schauspieler, die auch bei Scientology bei dieser Sekte sind.
Ja. Naja, irgendwie fehlt ja auch nach Men in Black 3, da kam dann halt sowas wie After Earth, Winter's Tale, Erschütternde Wahrheit, Fokus, Verborgene Schönheit, Suicide Squad, Bright. Das sind so Dinger. Okay, Bright war eine Netflix-Produktion, die nehmen wir nochmal raus, aber der Rest, da fehlt halt so, da fehlt der Knaller, ne? Und wenn du dann so 5 Jahre wirklich 6, 7 Filme machst und die alle irgendwie scheiße sind, außer Fokus, den mochte ich ja.
Ja, Fokus ist okay. Ich glaube einfach, dass das Problem nicht so sehr daran zu suchen ist, wie die Filme an der Kasse abgeschnitten haben, sondern einfach, dass die Leute, weißt du, früher hast du Will Smith gesehen und du wusstest sofort, okay, das macht Spaß, das funktioniert, ja. Ob jetzt Bad Boys, Men in Black oder Independence Day, das war einfach so, das war der Will Smith, ja. Das war so, hey, der kann was, der macht Spaß, gut ist. Und dann kam, glaube ich, dieser Bruch. Ich glaube, es fing so an mit Men in Black 2, als halt viele, ich bin ja nicht der Einzige mit der Meinung, dass Men in Black 2 nicht gut ist, gesehen haben, okay, das macht nicht so großen Spaß. Dann kam halt Wild Wild West, das war ja auch eine ziemliche Katastrophe. Mhm. Ja, und
Wild West kam 3 Jahre vor Men in Black 2.
Ach, wirklich?
Ja, Men in Black 2 ist 2002 und Wild Wild West ist 1999.
Ah, okay.
Ich habe ja auch noch eine Theorie, dass vielleicht so der Prinz von Bel-Air-Hype so ein bisschen oder diese Welle so abgeflacht ist, dass man ihn dann wirklich nicht mehr so mit dem jugendlichen Will Smith in Verbindung bringt.
Ja. Weißt du, was wir gar nicht geredet haben, jetzt bezüglich Will Smith? Ha. Den Titelsong von Men in Black. Ich finde den nämlich auch sehr wichtig, tatsächlich.
Ja gut, es ist auch so ein Erkennungsmerkmal. Es ist so die Men in Black-Identität, die da mitschwingt, ne?
Genau. Mhm. Das haben sie auch bei Wild Wild West wiederholt. Und ich muss gestehen, das Beste an Wild Wild West ist der Schlusssong. Mhm. Allein dieses Wiki Wiki Wow Wow West, Jim West, Desperado. Weißt
du das? Oh Gott.
Ja. Ja. Aber tatsächlich, mit Men in Black verbinde ich halt wirklich dieses Lied. Das ist halt ein echt guter Popsong. Und das war auch damals ein richtig großer Hit. Ich glaube, damals war es wirklich so, ich glaube, Internet gab es schon, aber jetzt nicht in dem Umfang wie heute. Damals ist man auch in den Laden gegangen, hat sich eine CD gekauft. Ja? Und ich glaube, ich glaube, dass der Film sehr unterstützend dabei war, die CD zu verkaufen und andersherum.
Ja, weil man muss auch dazu sagen, dass die Musikerkarriere von Will Smith in den 90ern ja auch sehr erfolgreich war.
Ja. Ne?
Ja. Also einer der Schauspieler, die auch Rapper waren, wo es nicht so peinlich war.
Ja, hat sich sogar mit Eminem angelegt.
Oh, der Lümmel.
Der Lümmel, ja.
Ja. Ja.
Gut. Pascal.
Ja.
Ich war ja heute in Men in Black International, oder wie wir Profis es nennen, MIBI. Hast du das Gefühl, dass Sony, ja die Rechteinhaber von Men in Black sind, irgendwie schon ein bisschen zwanghaft versuchen, daraus jetzt so ein Franchise zu machen?
Habe ich, ja. Was sich ja schon allein dadurch abzeichnet, dass der komplette Stammcast ausgetauscht wurde, dass ein International im Titel ist und dass ein neuer Regisseur das Ruder übernommen hat. Ja, damit versucht man sich ja schon von den Wurzeln abzuzweigen und ja, also ich wird die Urformel der Men in Black denn bewahrt? Wirkt Men in Black International wie Men in Black? Oder könnte man sich auch vorstellen, wenn es nicht, wenn die Organisation nicht Men in Black heißen würde, sondern XYZ, dass man nicht merken würde, dass es um die Men in Black geht?
Also sie haben halt so diese Trademarks drin. Ja, du hast das Auto mit dem roten Knopf, du hast natürlich die schwarzen Anzüge, du hast diese in New York diese Zentrale mit diesem komischen Pförtner wieder
an der Eingangshalle. Neuralisator wahrscheinlich auch.
Genau, hast du auch. Mhm. Du hast auch in ein, zwei Szenen sprechende Möpse. Ja, sprechende also Möpse. Du hast ganz strange Aliens, du hast auch ein Alien-Design, was sehr bunt ist und auch nicht, wie wir schon gesagt haben, nicht so zwanghaft auf cool, sondern eher so auf fantasievoll getrimmt ist. Aber was dem Film, also was dem Film halt wirklich fehlt, ist dieser Charme von den ersten drei, beziehungsweise Teil 1 und Teil 3. Der wirkt sehr so am Reißbrett konzipiert, verstehst du? Mhm. Und ich habe nichts gegen Tessa Thompson und Chris Hemsworth, die halt die Hauptrollen spielen. Die waren ja schon in Thor 3 zusammen zu sehen. Aber Chris Hemsworth spielt halt Chris Hemsworth. Mhm. Und Tessa Thompsons Figur hätte auch, ich weiß nicht, die fand ich sehr langweilig. Und der Film ist auch bemüht, alles ein bisschen größer erscheinen zu lassen. Also es ist der erste Man in Black, der fast 2 Stunden geht.
Ja, das ist immer schon ein schlechtes Zeichen, ne? Also ja. Erzählökonomisch waren die ersten, auf jeden Fall die ersten zwei ja wirklich schön straff.
Ja. Und bei dem, ich meine, ich konnte ja auf die Uhr schauen, weil ich mein Handy abgeben musste, aber es gab da wirklich Momente, die fand ich sehr öde. Und da so Momente, kennst du das, wenn du im Kino bist und du denkst so, boah, ich könnte jetzt aber mal ein paar Minuten die Augen zumachen. Ja? Ich hab's natürlich nicht gemacht. Dazu ist der halt voller bekannter Gesichter. Auch wenn man sich fragt, warum. Also zum Beispiel Rebecca Ferguson hat so einen Mini-Auftritt von 5 Minuten. Erzählerisch ist der nicht ungelenk, aber dem fehlt der Flow. Mhm. Einfach. Mhm. Und der hat auch wieder halt dieses höher, schneller, weiter. Und er wirkt auch wirklich so, dass Sony einfach dieses Men in Black Franchise jetzt noch weiter ausbauen will. Also, weil wir sind ja einfach im Zeitalter der Franchise-Blockbuster. Und ich hatte immer so das Gefühl, Men in Black war für mich nie ein Franchise. Das waren einfach Fortsetzungsfilme. Und mit Men in Black International habe ich so das Gefühl, dass Sony jetzt schon versucht, das auszuweiten. Und ich finde, es hat halt noch diese Trademarks, es hat noch so schon große Fragmente, also keine kleinen, große Fragmente des Ursprungs drin, aber es fühlt sich für mich nicht mehr an wie Men in Black. Hm. Und deswegen war ich eher enttäuscht, auch wenn ich ganz klar sagen muss, ich fand den Film nicht schlecht, aber ich fand ihn auch nicht gut. Das war halt so, ja, 2 Stunden hingeguckt, hier und da mal geschmunzelt, aber insgesamt nichts gefunden, dass ich jetzt sagen könnte, boah, das war jetzt super, richtig geil, Hat leider nicht Klick gemacht. Ich meine, der Simpel hat jetzt den auch geguckt und wird für uns die Kritik schreiben. Das heißt, wenn dieser Podcast online geht, ist die Kritik wahrscheinlich auch schon draußen. Ich weiß nicht, wie Simpel ihn fand, aber ich würde echt so zwischen 4, maximal 5 Punkte geben. Hm. Was ich schade finde.
Ja, keine Katastrophe, aber schon eine Enttäuschung, ne?
Ja.
Sehr leider. Schade. Ja, aber das ist leider heutzutage so. Ob ich Erwartungen an den neuen hatte? Nee. Nee, das wirkte für mich schon alles so nach Kalkül. Kommen wir nehmen jetzt eine Reihe, die einen Namen hat, wo jeder was mit verbinden kann. Jeder weiß, was Men in Black ist. Und wir versuchen die jetzt vielleicht einer neuen Generation nahezubringen und das dann auch zu einem Franchise beziehungsweise zu einem Universe auszubauen, was mir schon mal grundsätzlich nicht mehr gefällt, dass alles so nur noch auf dieses sequentielle Erzählen ausgelegt ist, weil dadurch halt auch wirklich Geschichten tot gelabert werden, ne?
Ja, aber vor 22 Jahren kam die erste raus. Was glaubst du, wenn jetzt jemand, der jetzt 22 Jahre alt ist, noch nie Men in Black gesehen hat und der guckt sich den ersten an, glaubst du, der ist überhaupt noch empfänglich für diese Art von Film? Wenn man bedenkt, was heutzutage an Blockbustern rauskommen?
Ja, man muss natürlich dazu sagen, dass Men in Black 1, so gut er auch ist, Staub angesetzt hat. Er funktioniert nicht mehr so wie heutige Blockbuster. Und die Sehgewohnheiten haben sich einfach verändert, die Erzählstrategien haben sich verändert. Und ich kann mir natürlich vorstellen, dass das heute nicht mehr so funktioniert. Aber ich bin der festen Überzeugung, dass ein 22-Jähriger, wenn er sich heute Men in Black anschaut und ihn vorher noch nie gesehen hat, wird er da immer noch durchaus 90 unterhaltsame Minuten haben, auch wenn ihm Iron Man fehlt oder so.
Ja. Oder aber er guckt sich einfach Teil 1 und 2 zusammen an und denkt sich so, es ist ein Film.
Ja, Alter. Ja, ja, wahrscheinlich. Ja. Es ist traurig.
Ja, sehr traurig. Ich würde auch gerne, da wir jetzt, glaube ich, schon am Ende dieses Podcasts sind, aber ich würde ungern auf so einer enttäuschten Note enden. Ich weiß noch nicht, wie wir enden sollen. Wir können ja noch mal sagen, Leute, guckt euch Men in Black 1 an, auf jeden Fall. Wenn ihr noch nicht gesehen habt, tut es. Wie gesagt, der geht minus Abspann, glaube ich, gerade mal 85 Minuten. Ja?
Richtig.
Und wenn ihr ihn noch schon gesehen habt, dann guckt ihr noch mal. Also ganz ehrlich, es ist, wie Pascal schon sagte, in der heutigen Zeit, wo gefühlt es keinen Blockbuster mehr gibt, der unter 2 Stunden geht, ist das echt eine Wohltat, sich Men in Black anzugucken, der beweist, dass man eine relativ klassische Origin-Geschichte sehr unterhaltsam und sehr abwechslungsreich innerhalb von 90 Minuten abspulen kann.
Richtig. So ist es nämlich. Ja? So ist es nämlich. Also wer mal wieder eine schöne Reise in die 90er haben möchte oder unternehmen möchte, als Blockbuster noch charmant waren, der darf sich gerne Men in Black 1 anschauen.
Ja, das stimmt. Charmant, ja, das ist einfach so.
Ja.
Also wenn ihr genug von Gigantomanie habt und stattdessen lieber ein bisschen Charme haben wollt, guckt euch Men in Black 1 an. Men in Black 2, ich mag ihn nicht. Pascal findet ihn auch ganz okay, aber ich glaube, ihr macht nichts falsch, glaube ich, wenn ihr dann gleich zum dritten springt.
Nein, guckt euch einfach alle 3 an. Da habt ihr das Rundum-Paket, da habt ihr Will Smith, Tommy Lee Jones und Barry Sonnenfeld. Da habt ihr das, was Men in Black ausmacht. Und da habt ihr einfach 3 Blockbuster, die nicht alle auf einem Niveau sind, aber alle immer noch mehr Charme haben als diese Materialschlachten, die es heute gibt. Wobei ich jetzt auch nicht jeden Blockbuster schlecht machen möchte, der heute kommt. Aber
Und ihr habt vor allem ein schönes 90s-Feeling. Aber kein 90s-Feeling mit dieser Nostalgiekeule. Einfach nur so ein schönes Gefühl von damals.
Ja.
Ja? Ja.
Gut. Das stimmt.
Ja. Dann würde ich sagen, haben wir's, oder?
Ich würde auch sagen, wir haben's.
Ja, gut. Dann würde ich euch jetzt bitten, ins Licht zu gucken.
Ja.
Ihr werdet diesen Podcast jetzt sofort bei iTunes 5 Sterne geben. Oder bei Deezer. Oder sonst wo.
Ja.
Ihr werdet ihn lieben. Und ihr werdet kommentieren. Ihr werdet unter anderem kommentieren, wie ihr Men in Black findet und ob Pascal und ich vielleicht auch mal andere Filme besprechen sollen, die zu einer Reihe gehören.
Ja.
Ich sage schon mal Tschüss und Pascal, du da hast die letzten Worte.
Ja, ich bedanke mich fürs Zuhören und hoffe, ihr werdet noch mal Men in Black anschauen und verabschiede mich auch an dieser Stelle. Macht es gut!